Wir betrachten nun den vierten Teil aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 10, unter der Überschrift Reinige dich. Darf ich euch fragen, was ihr euch unter diesem Thema vorstellt? Reinige dich. Nun, man stellt sich zunächst vor die Körperreinigung. Jeder Mensch, hoffentlich jeder Mensch, reinigt sich. Es gibt vielleicht auch welche, die das nicht tun. Hat man schon gehört von Leuten, die sagen, das sei eine gesunde, schützende Schicht. Und je dicker die wird, umso brauner ist man dann auch. Ja. Aber wenn man es ernsthaft betrachtet, wird man krank, wenn man sich nicht reinigt. Denn dann vermehren sich schädliche Bakterien. Die lösen zunächst Hautkrankheiten aus, dann auch innere Krankheiten, chronische Krankheiten und am Schluss den Tod. Wer sich nicht reinigt, der ist dem Tode geweiht. Wer sich körperlich nicht reinigt, wird jeder Mediziner bestätigen. Deshalb ist es lebensnotwendig, sich immer wieder zu reinigen. Mit Seife, ja, mit Wasser. Gott hat uns das Wasser geschenkt als wunderbares Mittel, um unseren Körper zu reinigen. Das tun die Menschen in der Regel, mit einigen Ausnahmen, die es leider überall gibt. Aber wie ist es mit der inneren Reinigung? Das vergessen die meisten. Damit haben sie nichts zu tun, das nehmen sie nicht ernst. Und wer aber ehrlich ist vor sich selber, muss erkennen, dass er innerlich unrein ist. Beschmutzt mit schlechten Gedanken, beschmutzt mit bösen Worten, beschmutzt mit üblen Taten. Wie kann man davon gereinigt werden? Wir haben es vorhin gehört, allein durch das Blut Jesu Christi. Das ist die frohe Botschaft, die wir hören dürfen, auch heute Abend aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Da lesen wir: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht, wörtlich die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, wörtlich, wer Gerechtigkeit ausübt, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. So kann er nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Wir erheben uns noch einmal zum Gebet. Ja, allmächtiger Vater, im Namen deines Sohnes Jesus beugen wir auch uns jetzt vor dir und bekennen dir, wir haben mannigfaltig gesündigt gegen dein Wort, deinen Willen, ja gegen dich und gegen unseren Nächsten. Und bitten dich, reinige uns auch heute Abend durch dein teures Blut, das du am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hast. Reinige auch meine Lippen, um dein Wort recht zu verkündigen. Amen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Schwein und einem Schaf? Was geschieht, wenn ein Schwein Dreck sieht, Schmutz wahrnimmt? Es geht hinein, es badet sich darin. Und Gott hat es so eingerichtet, dass das Schwein tatsächlich ein Schlammbad nimmt, dass das seiner Haut gut tut. Das ist dafür geschaffen. Der Mensch aber ist dafür nicht geschaffen. Aber das Schwein, ja, es fühlt sich im Schmutz wohl, wenn man das geistlich versteht. Menschen, die sich in der Sünde wohlfühlen, sie sind wie Schweine, aber die Menschen sind dafür geschaffen, sich im Schmutz zu wälzen. Ja. Wie ist es aber, wenn ein Schaf schmutzig wird? Es versucht, diesen Schmutz loszukriegen. Es ist ihm peinlich, es ist ihm unangenehm. Und es wird in Zukunft diese Schmutzfalle meiden. Ein Schaf. Und deshalb ist auch das Schaf, das Lamm, ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Es ist ein reines, ein reinliches Tier. Und das Schwein, das galt schon im Judentum, als unreines Tier. Und so können wir da manches verstehen, wenn hier die Rede davon ist, dass wir die Sünde nicht tun sollen. Ich habe schon einiges gesagt über die Sünde an den letzten Abenden, dass wir die Sünde hassen und lassen sollen. Ich habe vorgestern dafür 20 Gründe genannt, das will ich jetzt nicht wiederholen. Auch erklärt habe ich, was Sünde ist, Trennung von Gott und Ungehorsam, Übertretung der Gebote, Verfehlung des Zieles und so weiter. Ja, also Satan als Einflüsterung des Bösen, er möchte, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir getrennt sind vom Vater. Allein der Sohn, der die Werke des Teufels zerstört, er hat für alle, die an ihn glauben, die Verbindung zum Vater wiederhergestellt und die Sünde aufgehoben, die Trennung von Gott hinweggenommen. Wir betrachten Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Gottes Kinder, was bedeutet das? Es gibt heute die Ansicht zum Humanismus in der oberflächlichen Gesellschaft, auch in der Freimaurerei, dass man sagt, alle Menschen sind Gottes Kinder. Ob Buddhist, Hinduist, Jude, Moslem, Christ, alle sind Gottes Kinder. Ja, jeder kommt ja von Gott, also sind wir alle Kinder Gottes. Ist das richtig?
Nein.
Das ist ein großer Trugschluss. Richtig wäre es zu sagen, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Auch die Tiere, die Pflanzen, aber speziell auch die Menschen als die Krone der Schöpfung sind Geschöpfe Gottes. Gott hat sie geschaffen, jeden einzelnen von uns. Aber Kinder Gottes, solche, die in völliger Gemeinschaft mit dem Herrn leben, das werden wir allein durch einen geistlichen Vorgang, den die Bibel Wiedergeburt nennt. Wiedergeburt. Nicht im Sinne des fernöstlichen Verständnisses der Wiederverkörperung oder Seelenwanderung. Das Fremdwort lautet Reinkarnation, wörtlich wieder in das Fleisch kommen. Sondern Wiedergeburt im biblisch-christlichen Sinne bedeutet, hier schon zu leben als Geschöpf Gottes und dann, indem wir Jesus im Glauben annehmen, wiedergeboren werden durch Wasser und Geist. Ein neuer Mensch werden, hier und jetzt. Zur Erklärung lese ich einige Verse aus dem hoffentlich bekannten Kapitel 3 des Johannesevangeliums. Es ist übrigens interessant, dass auch im ersten Johannesbrief das Kapitel 3 dieses Thema Wiedergeburt hier anspricht. Und auch im letzten Vers von Kapitel 2 steht schon, wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Und in Kapitel 3 wird das nun erklärt, dieses Geheimnis der Wiedergeburt. Und in Johannesevangelium Kapitel 3, da begegnet ja der Herr Jesus dem führenden Pharisäer und Schriftgelehrten Nikodemus. Da heißt es dann, es gab aber unter den Pharisäern einen Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also der Herr Jesus geht auf diese Schmeichelei des Nikodemus gar nicht ein, sondern kommt sofort zur Sache und sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, sonst wirst du nicht in das Reich Gottes gelangen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Das ist das typische Missverständnis, dass man meint, Wiedergeburt heißt, dass ich wieder auf die Erde komme und mich wieder neu verkörpere, so wie es im Hinduismus und Buddhismus explizit gelehrt wird. Und das wehrt der Herr Jesus, das wehrt Gott ab, diese falsche Auffassung von Wiedergeburt. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Damit ist dieses fleischliche Missverständnis einer Seelenwanderung abgewehrt. Man muss geboren werden durch den Geist Gottes, in dem der Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Und dann führt der Herr Jesus aus über den Geist Gottes, dass er ist wie der Wind, der weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und dann fragt Nikodemus zurück, wie kann das geschehen? Und der Herr Jesus antwortet, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Und dann beschreibt er, wie er als der Menschensohn die Geheimnisse Gottes kennt und offenbart, aber sie lehnen ihn ab, sind verstockt. Und schließlich, Vers 16, dieser zentrale Vers, der geradezu das Evangelium, die Heilsbotschaft zusammenfasst. Denn so sehr oder so in dieser Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diejenigen, die an Jesus als den einzig geborenen Sohn Gottes glauben, sie sind wiedergeboren durch Wasser und Geist. Das Wasserbad des Wortes und der Geist Gottes, der dann in ihren Herzen wohnt. Wort und Geist sind untrennbar. Bist du schon wiedergeboren durch Wasser und Geist? Bekehrung und Wiedergeburt sind in enger Verbindung. Bekehrung heißt, ein Mensch kehrt um von seinem falschen Wege zur Verdammnis und gelangt auf den Weg zum Himmelreich, indem er von Satan und seinen Werken sich löst und sich Jesus als seinem Erlöser völlig zuwendet, sein Leben ihm übergibt. Herr, hier gebe ich dir mein Leben, regiere du über mich. Und das ist das größte Glück, wenn man das getan hat, ja? Wenn man sich ganz vom Herrn geführt sieht. Das haben Weltmenschen nicht, können das nicht verstehen. Die denken dann, sie müssen da so viel opfern, aber in Wirklichkeit ist man ja in Verbindung mit Gott und bekommt seine Fülle jeden Tag geschenkt, seine Fülle an Weisheit, an Gnade, an Kraft, an Liebe, die wir aus eigener Kraft alles überhaupt nicht hervorbringen könnten. Und wir haben vor allem auch einen Sinn im Leben, wissen, wo wir hingehen, nämlich zu ihm in sein Reich. Wiedergeburt, Bekehrung, das hängt zusammen. Und in dem Moment, wenn ein Mensch Kind Gottes geworden ist, ist er auch wiedergeboren. Nun gibt es viele, die heißen nur Kinder Gottes. Das lesen wir auch in 1. Johannes 3, Vers 1. Da steht ja, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und dann kommt der Nachsatz, und wir sind es auch. Es gibt solche, die haben den Namen, dass sie leben, aber innerlich sind sie tot. Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Ja, es gibt auch tote Gemeinden, die sich lebendig nennen, ja, aber innerlich kein Leben. Und es kann auch beim einzelnen Menschen so sein. Namenschristentum ist heute sicherlich die häufigste Art. Wenn alle Christen wären, hätten wir heute, ich weiß nicht, über 1 Milliarde Menschen, die Christen wären auf der Erde. Schön wäre es, wenn die alle wirklich auf dem schmalen Weg zum Himmelreich wandeln würden. Aber die allermeisten davon, sagt uns der Herr Jesus auch, sind auf dem breiten Weg der Verdammnis. Matthäus 7. Aber wir wollen noch viele einladen, umzukehren und wirklich Jesus Christus nachzufolgen. Aber wunderbar, wenn wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch wirklich sind. Nicht nur Namenschristen, sondern echte, wiedergeborene Christen. Vers 1, da habe ich noch einen wichtigen Teil vergessen fast. dürfen wir nicht übersehen. Vers 1b. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das heißt, wenn wir echte Christen sind, dann sind wir anders als die von Gott losgelöste, Satan unterworfene Welt. Und das hängt dann zusammen, dass wir uns von dieser Welt auch absondern, insofern, dass wir nicht das Böse in ihr mitmachen. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Ihr kennt sicherlich diesen bekannten Satz, das ist das Geheimnis des Glaubens. In der Welt leben, als Licht und Salz hineinwirken, heilend, verändernd, bezeugend, aber uns nicht vom Bösen in der Welt infizieren lassen. Wir beten auch immer für unsere Kinder in der Schule, jetzt sind sie ja nicht mehr im Kindergarten, aber jetzt in der Schule. Herr, bewahre sie vor dem Bösen auf den Schulhöfen. Dieses schlimme Gerede, ja, diese bösen Worte, die sie da permanent hören von anderen Kindern, die in einer Fernsehunkultur aufwachsen. Wir haben ganz bewusst keinen Fernseher, weil wir wissen, dass viele dieser bösen Worte dort in den Sendungen und kommen und pro Tag so und so viele Morde und Vergewaltigungen und alle möglichen Dinge. Aber natürlich die anderen Kinder, die da dauernd damit gefüttert werden, sie sind ein schlechter Einfluss. Natürlich wollen wir unsere Kinder auch darauf vorbereiten, dass sie mit solchen Dingen konfrontiert werden, aber wir beten auch für sie. Und die Welt kennt uns nicht, denn sie kennt ihn, sie kennt Gott nicht. Wenn wir nicht anders sind als die Welt, wie können wir dann leuchten, wenn wir alles mitmachen, was die Welt macht? Eine Absonderung im guten biblischen Sinne ist für echte Christen notwendig. Vers 2 nun. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, nämlich dem Herrn Jesus, ähnlich sein. Manche übersetzen gleich, aber das ist missverständlich, wenn man denkt, wir sind völlig identisch mit Jesus. Das werden wir nicht sein. Er ist und bleibt der einzig geborene Sohn Gottes, aber wir werden ihm doch ähnlich sein. Und auch insofern, dass wir dann ohne Sünde sein werden in seiner Gegenwart, in seinem Reich. Es wird alles abgewaschen sein durch sein Blut, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und wir werden rein sein. Wir werden auch einen neuen, verklärten Leib bekommen, einen Herrlichkeitsleib, der nicht mehr angefochten ist von Sünde, von Vergänglichkeit und von Tod. Von diesem Leib wird ja ausführlich beschrieben in 1. Korinther 15. Nur kurz diese Verse, wo es über diesen Leib geht, das bekannte Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, Vers 42 folgende, da heißt es, es wird gesät in Vergänglichkeit und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird ein natürlicher Leib gesät, und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Aber ein Leib, nicht einfach nur Geist, sondern ein geistlicher Leib. Einen solchen Leib hat der Herr Jesus auch besessen bei seiner Auferstehung. Er konnte mit ihm erscheinen in verschlossenen Räumen, er konnte aber zugleich auch essen. Ja? Und doch ist dieser Leib unzerstörbar, wird nicht krank, kann nicht mehr vergehen und ist ewig. Wunderbar. Und wenn wir einmal in diesem Zustand sind, dann werden wir ihn sehen, wie er ist in seiner Herrlichkeit, von Angesicht zu Angesicht. Nun Vers 3. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Diese Hoffnung, einmal ganz in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu sein, die beflügelt uns, dass wir uns auch reinigen wollen. Es steht hier nicht, der soll sich reinigen oder muss sich reinigen. Es steht hier, der reinigt sich freiwillig, freudig, in froher Erwartung der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich gezwungen werde, mich zu reinigen, so zähneknirschend meine Sünden jetzt bekenne und so. Nein, es ist dann ein freudiger Akt, dass ich rein sein, rein werden, rein bleiben möchte. Ich werde es nicht permanent bleiben, aber immer wieder muss ich diese Reinigung und darf ich diese Reinigung suchen. Ich muss nicht, sondern ich darf und ich will das dann auch. Im Blick auf diese Hoffnung, einmal ganz bei Jesus zu sein, ihm ähnlich zu sein und ihn zu sehen, wie er ist. Der Herr Jesus ist uns ja das Vorbild an Reinheit. Er, der von keiner Sünde wusste, der keiner Sünde überführt werden konnte. Sie haben ihn ja unschuldig verurteilt. Und als er am Kreuz hing und ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann rief er das nicht wegen seiner nicht vorhandenen Schuld, sondern wegen deiner und meiner Schuld, die er in diesem Moment auf sich lud, als das vollkommene Opferlamm. Er war in diesem Moment, wo er die Sünde der ganzen Welt auf sich lud, getrennt vom Vater, aber auch nur in diesem Moment. Und es war schrecklich, ja, diese Gottesferne zu erleben für den Sohn in diesem Moment. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wird oft missverstanden und falsch ausgelegt, aber es bezieht sich darauf, er hat das gerufen in der Gottesferne wegen unserer Sünde. Aber natürlich ist er Gottes Sohn immer gewesen und ist es auch heute noch. Und doch scheiden uns die Sünden von Gott. Und der Sohn, der die Sünden trägt, hat am Kreuz diesen Ausruf getan. Aber dann, als der Vorhang zerriss im Tempel und der Herr Jesus verschied, sagt er dann kurz vorher, es ist vollbracht. Er hat das Ziel erreicht. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat den Sieg errungen am Kreuz auf Golgatha und uns erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Und wer das erkannt hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Selber können wir uns nicht reinigen, aber reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi auf Golgatha. Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Wörtlich Anomia, die Gesetzlosigkeit, die Übertretung der Gebote Gottes, die ja gegeben sind, damit wir Leben, wirkliches, echtes Leben haben sollen. Es ist im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, sogar die Rede vom Menschen der Sünde oder dem Menschen der Gesetzlosigkeit, der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und dieser Mensch der Sünde, das ist die letzte Zuspitzung des sündigen Wesens der Menschheit, die ohne Gott leben will. Es heißt hier übrigens, wer Sünde tut, wer in der Sünde wandelt, die Sünde ist hier schon zur schlechten Gewohnheit geworden. So wie bei einem Schwein, das sich im Schmutz wälzt. Und nicht wie beim Schaf, dem die Sünde eher ein Betriebsunfall ist, dass es schmutzig geworden ist. Es ist nämlich wichtig, jetzt diesen Unterschied im Kopf zu behalten, weil wir sonst das, was jetzt kommt, falsch verstehen würden. Es ist eine der schwierigsten Stellen in der Bibel, weil es eine ungeheure steile Aussage hat über das nicht mehr sündigen können eines echten Christen. Ja, das wurde oft auch falsch ausgelegt. Deshalb wollen wir das sehr behutsam und gründlich betrachten, was hier gemeint ist. Und zwar ist der Schlüsselvers der Vers 5, um das richtig zu verstehen. Da lesen wir, und ihr wisst, dass er, nämlich Jesus Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das könnte man so verstehen, dass ein Christ nicht mehr sündigt. Es gab auch solche Lehren schon in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel hat Jonathan Paul, der als Begründer der Pfingstbewegung in Deutschland gilt, gesagt, er hätte keine Sünde mehr getan die letzten Jahre. Ja, diese Lehre der Sündlosigkeit, auch als Perfektionismus bezeichnet. Und da haben dann die Väter in der Berliner Erklärung nicht nur die schwärmerisch-ekstatischen Phänomene verurteilt, sondern eben auch diese falsche Lehre vom reinen Herzen, so wurde die damals genannt, die Lehre vom reinen Herzen. Ich habe keine Sünde mehr, ich habe einen Zustand erreicht, so wurde behauptet, in dem ich nicht mehr sündige. Wenn wir jetzt aber die Bibel im Zusammenhang lesen, haben wir im gleichen Brief, in dem steht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, nämlich im 1. Johannesbrief, haben wir im gleichen Brief die Aussage ganz am Anfang, wer erinnert sich noch daran, was da steht? Ja, ich suche die Stelle kurz. Ja, genau, ich lese mal für alle vor. Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ja, wie kann man das zusammenkriegen jetzt? Einerseits Kapitel 1, dann hier Kapitel 3. Nun, in Gottes Wort findet sich kein Widerspruch. Man muss genau lesen. In Kapitel 3 steht ja, in ihn, in Jesus ist keine Sünde. Stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmt hundertprozentig. In ihm ist keine Sünde. Er ist das reine, sündlose Opferlamm Gottes. Der Einzige, der ohne Fehl und Tadel ist und deshalb stellvertretend für uns sterben und verbluten konnte, um uns zu erlösen. Und dann in Vers 6, und das haben wir dick unterstrichen, dieses eine Wort, was hier steht, bleibt. Wer in ihm bleibt, bleibt. Der sündigt nicht. Wer von uns bleibt immer vollkommen in ihm, in jeder Minute? In ihm bleibt. Ja, das ist unser Ziel, soll uns Ansporn sein. Aber es gelingt uns nicht immer. Ja, das ist der Schlüssel, um das richtig zu verstehen. Man kann auch so sagen, sofern du in Jesus bleibst, kannst du nicht sündigen. Denn stell dir vor, der Herr Jesus in dir, er kann ja gar nicht sündigen. Wenn du sein Kind bist, wenn er mit seinem Geist in dir wohnt, dann kannst du nicht sündigen. Das Problem ist, dass wir eben nicht immer vollkommen in ihm bleiben. Ja. Dass wir immer wieder so ein Stück rausrutschen. Oder dass wir, biblisch gesagt, diesen Kampf erleben zwischen Fleisch und Geist. Dass uns diese Welt hier mit Satan und Sünde anficht und zur Versuchung wird. Das ist das Problem. Und selbst der Apostel Paulus schreibt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Das Fleisch streitet gegen den Geist. Römer 7. Das hat er wahrscheinlich nicht nur auf den Zustand vor der Bekehrung gemünzt, sondern eben auch auf den Zustand als Christ. Bin ich überzeugt davon. Es ist auch die Erfahrung aller Christen, die ich kenne, dass keiner, der ehrlich ist, sagen könnte, ich sündige überhaupt nicht mehr. Ich habe mal einen gehört, das Beispiel habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich sage es auch nochmal. In Pforzheim hat mal ein freier Missionar gesprochen, gedacht, muss ich mal anhören. Und er hat doch tatsächlich gesagt, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gesündigt. Gleichzeitig hat er gesagt, es gäbe in Pforzheim keine einzige Gemeinde, die richtig sei. Und da habe ich nur die Rückfrage gestellt, ist Hochmut nicht auch Sünde? Das war schon seine Sünde oder eine seiner Sünden. Hat er gar nicht gemerkt vielleicht. Ja. Er hat vielleicht an ganz grobe Sünden gedacht. Vielleicht keinen Ehebruch begangen hat oder sonst was. Aber diese feinen Sünden des Hochmuts, des Stolzes, des Neides, der Eifersucht, all diese Dinge, die unreinen Gedanken, ja, das ist auch Sünde. Aber es ist trotzdem wunderbar, wenn wir lesen dürfen, in Jesus ist keine Sünde und wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das ist auch gerichtet gegen die Lehre der Gnosis, die gesagt hat, im Geist haben wir das Göttliche in uns, aber was unser Leib tut, das beeinflusst nicht den Geist. Und dagegen ist die Aussage gerichtet, wenn du wirklich geisterfüllt bist, dann kann dein Leib nicht tun, was er will. Dann ist auch der Leib untrennbar mit dem gesamten Menschen verbunden. Geist, Seele, Leib, so sagt die Bibel, ist eine Einheit. Man kann nicht sagen, mit dem Leib tue ich, was ich will. Hauptsache, mein Geist ist mit göttlicher Energie erfüllt. So in der Gnosis, in dieser alten Sekte, die ja bis heute sich weiter ausdehnt. Wir haben auch heute die Gesetzlosigkeit in unserer Gesellschaft, auch sogar in unseren Kirchen. Wenn man nur das Beispiel Homosegnung jetzt nennt, man kann aber nicht segnen, was Gott nicht segnet, ja, und viele andere Dinge. Die Gesetzlosigkeit in unserer ganzen endzeitlichen Gesellschaft nimmt überhand. Aber wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Kinder, lasst euch von niemandem verführen, heißt es in Vers 7. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Ich möchte jetzt mal so erklären, wie können wir das auch verstehen im ganz praktischen Bereich. Sündigen, sündigt ein Christ so wie ein Nichtchrist oder gibt es da einen Unterschied? Ich möchte es nochmal mit dem Bild vom Schwein und vom Schaf erklären. Der Nichtchrist, der sündigt wie ein Schwein. Entschuldigung, wenn ich so sage. Dem macht es nicht viel aus. Der fühlt sich wohl in seiner Sünde. Es ist für ihn das Selbstverständliche. Es gibt ja keinen Gott für ihn. Und auf die Nächsten nimmt er vielleicht Rücksicht, wenn er Humanist ist, ein Stück weit. Aber ansonsten leben die Menschen so nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und dann kann man noch weiter sagen, lasst uns Ehe brechen und huren und saufen und Drogen. Und das ist alles kein Problem, denn morgen sind wir sowieso tot. So leben viele Nichtchristen. Nicht alle, es gibt da Ausnahmen, Leute, die wirklich gut sein wollen, aber leider ohne Gott leben. Das ist aber auch Sünde. Ohne Gott zu leben ist die Wurzel aller Sünden. Nun, jedenfalls, aber dieser, der die Sünde lieb hat, in dem ist kein Kontrollorgan sozusagen, auch das Gewissen oft schon verroht, kein Kontrollorgan, das ihn da stoppen würde. Außer, wenn er plötzlich konfrontiert wird mit dem Wort Gottes, mit der Botschaft der Bibel, wenn das Gewissen angerührt wird, dann kann auch ein solcher Mensch umkehren. Ja, und wir kommen ja alle früher oder später aus der Welt dann zum Glauben, auch wir. Mancher von uns hat sicherlich eine schwere Vergangenheit hinter sich und weiß, wie wunderbar das ist, wenn wir da aus diesem Schlamassel, aus diesem Schmutz herausgekommen sind. So wie ein Schwein, was dann sozusagen zum Schaf wird, ja, wo dann die Sauberkeit lebt. Und das ist eben der Unterschied. Ein Christ, wenn der sündigt, ist es eher wie bei einem Schaf, das sich eben schmutzig gemacht hat und es ist ihm peinlich, es ist ein Betriebsunfall. Und ich kann es auch so erklären, es hängt auch ein Stück weit mit der Gewohnheit zusammen. Wenn jemand zum Glauben kommt, schleppt er immer noch manche Dinge mit in das neue Leben. Ich habe zum Beispiel wochenlang gebraucht, um manche schlechten Gewohnheiten aus meiner vorchristlichen Zeit abzulegen. Manchmal Jahre gebraucht bei manchen Dingen. Zum Beispiel in meiner Heimatstadt Pforzheim sagt man immer so gedankenlos, oh Gott oder Jesus neu, ja, manche kennen das, Jesus nein und so. Das ist so ein Gerede und man soll aber doch den Namen Gottes nicht unnütz im Munde führen. Das habe ich unter Gebet Wochen oder Monate gebraucht, um mir das abzugewöhnen. Dieses unnütze Aussprechen des Namens Gottes oder Jesu. Das ist auch Sünde, wenn man sich das weiß und das trotzdem weitermacht. Also ich will damit sagen, man kann schlechte Gewohnheiten ablegen. Und es erfordert auch einen Willensentschluss, dass ich das will und auch den Herrn bitte um seine Kraft, dass ich das schaffe, dass er mir immer wieder hilft. Auch Dinge wie Rauchen oder Alkoholsucht oder anderes, das ist auch ein Willensentschluss. Und der Herr wird uns helfen, wenn wir willig sind. Der ist auch der, es schenkt das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben. Und dann können wir gute Gewohnheiten einüben. Das, was wir gelesen haben in Vers 7 hier, wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wörtlich steht hier, wer Gerechtigkeit übt, wer sich in der Gerechtigkeit trainiert, wer Gutes tut, im Einklang mit dem Wort Gottes, der wird auch Schritt für Schritt neue gute Gewohnheiten einüben und nicht mehr diese alten sündigen Dinge weiter tun. Allein schon wichtig, dass wir in die Versammlung kommen, unter das Wort Gottes, dass unser Herz angerührt wird und immer wieder gereinigt und erneuert, ja, dass wir uns mit guten Gedanken, mit der Lehre der Bibel füllen lassen. Wenn unser Herz voll ist von der Liebe zu Jesus, dann hat das, was der Teufel uns einflüstern will, nicht mehr so viel Platz. Ich will jetzt nicht sagen gar keinen Platz, aber nicht mehr so viel Platz. Je mehr unser Herz vom Wort Gottes, von der Liebe zum Herrn bewegt ist, umso weniger Einfluss kann Satan bei uns nehmen. Habt auch die Erfahrung gemacht? Das ist ganz wichtig. Wer sich mit dem Guten beschäftigt, dessen Herz wird sich dann auch verändern. Wer aber immer das Böse in sich hineinlässt, ob es böse Bilder sind oder böse Worte, der wird verunreinigt. Der wird mit der Reinigung ein großes Problem haben. Man muss da auch eine Barriere vorsetzen. Und wenn man manchmal auch radikale Maßnahmen ergreifen muss, wer Probleme hat mit dem Alkohol, der sollte dann möglichst gar keinen Alkohol haben oder keine Zigaretten, vielleicht auch keinen Fernseher, vielleicht auch kein Internet, je nachdem, wie man da ein Problem hat. Da muss man einfach sehen, wo man anfällig ist und wo man zu Fall kommen würde. Nun lesen wir Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und hier ist gemeint, wer Sünde gewohnheitsmäßig hegt und pflegt. So ist es zu verstehen. er ist vom Teufel. Nicht, wer vielleicht eine Zeit wirklich nicht mehr bewusst gesündigt hat und dann doch wieder gefallen ist und Buße tut und aufsteht. Das ist zwar auch der Teufel, der dann den Christen angefochten hat, aber der Christ will nicht liegen bleiben. Er will nicht im Schmutz bleiben wie das Schwein. Er will sauber werden wie das Schaf. Das ist der Unterschied, gell? Schwein und Schaf könnt ihr immer so ein bisschen als Bild im Hinterkopf behalten. Aber wer Sünde tut, wer sie gewohnheitsmäßig und mit vollem, dauerhaftem Genuss praktiziert sozusagen, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel ist ja ein abgefallener Engel, der Fürst aller Dämonen, Luzifer, und er möchte ja die Menschen hineinreißen in seine Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Aber wunderbar, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, Jesus Christus, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat der Schlange in den Kopf zertreten und auch seine Werke, nämlich, dass er uns zu Fall bringen will, das hat der Herr Jesus zerstört und zunichte gemacht. Wir können bei Jesus Zuflucht finden in seinen Armen unter seinem Kreuz. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Das ist ganz entscheidend. Und dann wird nochmal betont und verstärkt und wiederholt in Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, weil Gottes Samen in ihm bleibt, heißt es nun wörtlich. Und weiter, er kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Wie gesagt, das ist eine sehr absolute Aussage, wenn wir diesen Vers isoliert lesen. Aber es ist wieder so zu verstehen, soweit die Wiedergeburt in dir wirksam ist, kannst du nicht sündigen. Denn Christus in dir kann nicht sündigen. Und so wie du in ihm bleibst, sündigst du auch nicht. Sobald du aber heraustrittst aus diesem Schutzkreis Jesu, kann der Feind dich wieder anfechten. Und dann gilt es, neu den Herrn um Reinigung zu bitten. Nicht liegen zu bleiben. Satan redet uns immer ein, jetzt bist du gefallen, jetzt gibt es für dich keine Hilfe mehr. Das möchte der Teufel. Nein, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bleib nicht liegen, steh auf, geh unter das Kreuz und bekenne dem Herrn deine Schuld. Er wird dir vergeben, wenn du es wirklich ernstlich meinst. Und nun der Vers 10 abschließend. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Ein Erkennungszeichen, also die Frucht, die der Mensch bringt, gute oder böse Frucht, das zeigt, wo du stehst. Und besonders die Frage der Liebe, die Bruderliebe. Es wird das Thema morgen Abend sein, das Thema der Bruderliebe. Ein sehr spannendes, aktuelles Thema. Und wäre schön, wenn da auch einige noch kommen, weil das sehr viele Einzelne und Gemeinden auch bewegt, diese Frage. Liebe die Brüder. Das ist das Thema morgen Abend, so der Herr will und wir leben. Ist noch etwas Zeit? Dann möchte ich noch einige Fragen uns vorhalten zur Selbstprüfung. So eine Art Beichtspiegel am Abschluss. Und zwar möchte ich ganz kurz entlang gehen an den 10 Geboten. Früher hat man zur Regelrecht auch Beichtspiegel ausgegeben, um zu erkennen, wo liegt bei mir Sünde vor. Das war durchaus hilfreich. Es war nicht alles falsch, was die Kirchen gemacht haben. Ja, es gab auch manche und gibt auch heute noch manche wertvollen Dinge. Und so eine Sache ist auch so ein Beichtspiegel, wenn man sich selber prüfen kann. So lautet das erste Gebot, das haben wir ja gestern Morgen betrachtet: Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da prüfe dich, wer ist dein Gott? Ist es Gott, der Schöpfer allein, Jesus Christus allein, oder bist du vielleicht selber dein größter Götze, das eigene Ich auf dem Thron? Bin ich überhaupt schon ein Kind Gottes? Kann ich mich Gott freiwillig und in Dankbarkeit unterordnen, oder setze ich mein dickes Ich auf den Thron meines Herzens? Oder verehre ich vielleicht andere Götter, Maskottchen, Talismane, abergläubische Gegenstände? Sind die Hobbys mein Gott? Oder mein Auto, mein Häuschen? Vielleicht auch meine Familie? Das ist ein wunderbares Geschenk, aber nichts sollen und dürfen wir über Gott, über Jesus stellen, sagt uns Gottes Wort ganz klar. Jetzt ganz kurz zum ersten Gebot, aber nur so ein paar Gedankenanstöße zur Prüfung. Zweite Gebot, nach biblischer Erzählung, sollst dir kein Bildnis machen, weder von dem, was im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde ist. Diene ihnen nicht und bete sie nicht an. Hast du irgendwelche Bilder, die du dir machst? Götzenbilder, Idole im Zimmer hängen, Rennfahrer, Fußballstars? Oder machst du dir womöglich von Gott ein Bildnis? Betest du irgendwelche sogenannten Heiligen an, Marienfiguren oder was auch immer? Dann beende das und bete allein den unsichtbaren Schöpfer des Himmels und der Erde an. Drittes Gebot, wiederum nach biblischer Zählung. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wie ist es mit meinen Worten? Rede ich oberflächlich über Gott, so wie ich vorhin zitiert habe, oh Gott, oder solche Formulierungen? Oder ringe ich wirklich darum, das abzulegen? Oder noch schlimmer, gebrauche ich den Namen Gottes zu okkulten Zwecken, zu Beschwörungszwecken, Magie, Zauberei, Bannungen? Dann sollte ich auch das lassen und Buße darüber tun. Das vierte Gebot, du sollst den Ruhetag heiligen. Wie sieht meine Freizeit aus am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, den wir im neuen Bund halten? Nehme ich mir Zeit zur Stille? Besuche ich den Gottesdienst, um gestärkt zu werden? Oder ignoriere ich Gottes Wort auch am Tag der Ruhe? Mache ich ihn zu einem Arbeitstag? Auch da möge sich jeder prüfen. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Liegt sogar eine Segensverheißung drauf, gerade auf der Ehrung der Eltern. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Eltern? In Respekt und Liebe oder von oben herab, dass die Kinder heute oftmals regieren, ist ja ein schlimmer Missstand, dass die ganzen Rollen vertauscht werden in der Familie. Größten Einfluss haben die Kinder, dann die Frauen, dann der Mann irgendwann noch. Ja, ist also alles verdreht heute oftmals. Aber Vater und Mutter ehren, darauf liegt ein großer Segen. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Vielleicht hast du niemanden getötet, aber wie ist es in deinem Herzen? Empfindest du Hass oder Zorn oder Eifersucht gegen andere? Das ist auch schon eine Art von Töten, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Wer seinen Bruder zürnt, der ist schon schuldig geworden bezüglich des Tötungsverbots. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wie sieht es in deiner Ehe aus? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander oder ist es belastet? Dann arbeitet daran, bittet den Herrn um Hilfe, vielleicht auch Seelsorger, die helfen. Bin ich meiner Frau immer treu gewesen? Bin ich meinem Mann immer treu gewesen? Wenn nicht, dann tue Buße darüber. Und wie sieht es in Gedanken aus? Am Traualtar gelobt man ja, dem anderen die Treue zu halten, bis der Tod uns scheidet. Auch da möge der Herr Gnade schenken. Und es ist auch ein Willensentschluss, wenn man dieses Versprechen einhält. Ja. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, es ist auch eine Willensentscheidung. Diesen Menschen allein möchte ich mein Leben lang lieben und ehren. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Wie ist es mit fremdem Eigentum? Ist das unmerklich in meinen Besitz übergegangen? Es gibt auch einen geistigen Diebstahl von geistigen Leistungen. Heute werden ganze Bücher abkopiert und unter fremdem Namen verkauft zum Teil. Das gibt es heute immer häufiger. Auch im Internet werden viele Texte einfach übernommen mit anderer oder fehlender Quellenangabe plötzlich. Habe ich selber auch schon erlebt, dass mal ein Text von mir, zwei Seiten in einer christlichen Zeitschrift erschien, unter anderem Namen, wurde einfach übernommen. Da habe ich mich dann also doch beschwert. Das ist mir zwar jetzt nicht so wichtig, aber es gibt auch ein geistiges Eigentum. Wie sieht es aus bezüglich Stehlen mit der Hinterziehung von Steuern? Ja, auch ein sehr heikles Kapitel, selbst bei Christen. Bin ich zuverlässig in der Verwaltung des Geldes, zum Beispiel auch der Kollekten, die eingelegt werden? Sollte immer unter Zeugen die Kollekte verwaltet werden, dass zwei oder drei auch das zusammen bezeugen, ja, dass da keine unguten Dinge geschehen. Das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Nehme ich es nicht so genau mit dem, was ich sage? Sage ich Unwahres? Rede ich lieblos über andere? Verleumde ich sie vielleicht sogar? Habe ich Geheimnisse gebrochen, vielleicht sogar Beichtgeheimnisse? Übertreibe ich mit meinen Worten und bleibe nicht sachlich? Auch da kann man schon ein falsches Zeugnis reden, wenn man Dinge dann verdreht, übertreibt, unrichtig darstellt. Und das 10. Gebot schließlich, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh und alles, was ihm gehört. Das Begehren als Wurzelsünde aller anderen Sünde, da wird jeder schuldig. Auch wenn er sagt, das andere habe ich vielleicht nicht alles übertreten, aber Begehren ist in jedem da. Ja. Oder Lust oder Streben nach dem, was der andere hat. Neid und Missgunst. Bin ich stattdessen zufrieden mit dem, was mir gehört? Oder will ich immer noch mehr haben? Bin ich immer mürrisch und unzufrieden? Kann ich alles, was mir begegnet, aus Gottes Hand so annehmen? Oder hadere ich mit meinem Schicksal? Und vergleiche ich mich immer wieder mit anderen? Oder kann ich dankbar sein, so wie der Herr mich geschaffen hat? Ein kleiner Beichtspiegel, um zu prüfen, wie es in meinem Leben aussieht. Man könnte doch viel mehr Fragen sich stellen. Aber wir merken, wenn wir das ernsthaft auf uns anwenden, dass keiner von uns rein ist, keiner von uns ohne Sünde ist, dass wir alle Reinigung brauchen durch das Blut Jesu Christi. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass er uns dieses Geschenk anbietet, dass wir durch ihn gereinigt und geheiligt werden können. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir sehen, wenn wir uns den Spiegel deines Wortes vorhalten, wie unrein wir sind, in Worten, Gedanken und Taten. Und ich bitte dich auch jetzt, reinige mich, reinige uns, heilige uns, lass uns dir immer ähnlicher werden, dass wir dir einmal ähnlich sein dürfen in der Herrlichkeit. Und so hilf uns auch hier in der Gemeinschaft, dass wir in Liebe und Wahrheit miteinander umgehen, einander tragen, auch ertragen, barmherzig sind miteinander. Segne uns auch in dieser Nacht, behüte auch die, die nach Hause fahren müssen und schenke uns ein Wiedersehen, wenn nicht auf Erden, dann einmal in deiner Herrlichkeit. Amen.